Genau. Ja, Segen ist schon mal ein ganz gutes Stichwort, so für die Gedanken, die ich heute mit euch teilen möchte. Segnen hat ja einen festen Platz in unserem Gemeindeleben. Wir haben Dinge wie zum Beispiel die Kindersegnung, wie wir heute eine hatten. Das haben wir ja jedes Jahr. Und einfach danke Gott, dass du echt auch so viele Kinder schenkst in der Gemeinde. Wir haben aber auch immer am Gottesdienst die Segnungszeit. Wenn du regelmäßig im Gottesdienst bist, dann kennst du ja den Ablauf, den wir so haben. Wir beenden den Gottesdienst immer mit einem Schlusssegen. Aber Segen ist auch nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt. Wir haben mehrmals in der Woche hier in der Gemeinde Gebetstreffen, wo wir auch immer wieder zum Beispiel unsere Stadt segnen, in der wir leben. Oder wir segnen die Regierung auf allen Ebenen, also von unserem Oberbürgermeister bis hoch zur Bundeskanzlerin oder Israel oder was auch immer man sonst so alles segnen kann. Und im Übrigen herzliche Einladung auch, wenn du das auf dem Herzen hast, einfach damit dabei zu sein. Du findest die Termine auf unserer Homepage. Wir freuen uns immer über Leute, die dazukommen und einfach auch sagen, ich will da gern mitbeten, mitsegnen, ist eine gute und wichtige Sache. Aber ich möchte einfach gerne die Kindersegnung heute auch zum Anlass nehmen, so ein paar Gedanken dazu weitergeben, warum wir das eigentlich tun. Also warum segnen wir eigentlich? Weiß Gott das nicht alles, was uns da bewegt? Und wenn er es weiß, können wir es dann nicht auch einfach dabei bewenden lassen, dass er schon machen wird, was ihm wichtig ist. Und ich möchte da an der Stelle auch eine Vorbemerkung machen, die mir ganz wichtig ist. Und zwar ein wirklich ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Segnen ist so dieses ganze Thema Segnen durch praktische Taten. Jakobus schreibt im Jakobusbrief Kapitel 2: Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihnen zu essen zu geben oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glaube zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Also praktische Taten gehören einfach zur Jesus-Nachfolge mit dazu. Und mein Wunsch wäre so, dass wir dieses ganze Segnen durch praktische Taten, aber auch dieses Segnen durch Worte nicht gegenseitig ausspielen und sagen, ja, aber eigentlich ist ja das eine geistliche oder das andere ist doch wichtiger, sondern dass wir wirklich sagen, beides hat seinen Platz, alles hat seine Zeit, schreibt die Bibel, und das gilt auch dafür, wann wir mit Worten segnen und wann wir durch Taten segnen. Aus Zeitgründen möchte ich mich heute mal wirklich auf dieses Thema Segen durch Worte fokussieren. Also Segen im Gebet, Segen durch persönlichen Zuspruch. Ich denke, warum es gut ist, dass wir Menschen praktisch segnen, das muss ich hoffentlich nicht weiter begründen. Aber warum ist es gut und wichtig, dass wir das auch in Worten tun? Und warum hat es eben genauso seinen Platz wie das Praktische? Das deutsche Wort Segen ist abgeleitet vom lateinischen Wort signum, das heißt, es war einfach so viel wie Zeichen, auch dann im erweiterten Sinn so als Kreuzzeichen. Und immer wenn im Urtext oder an vielen Stellen, immer stimmt nicht, aber an vielen Stellen im Urtext des Neuen Testamentes, wenn dort von Segnen die Rede ist, werden die Wörter verwendet. Also im Griechischen steht dort eulegein, im Lateinischen steht benedicere, das heißt im Prinzip beides das Gleiche. Das bedeutet so viel wie gut sprechen, im Sinne auch von Gutes aussprechen. Also zum einen kann das einfach bedeuten, irgendwas ist rhetorisch gut ausgedrückt, in dem Sinne gut sprechen. Aber wenn in der Bibel von Segnen die Rede ist, ist es auch wirklich in dem Sinne gemeint, über einer Person was Gutes aussprechen. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt des Segnens, wenn wir Menschen mit Worten segnen. Wir sprechen was Gutes über eine Person aus. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, na ja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen banal. Man ist ja nichts Schlechtes, aber warum ist es so furchtbar wichtig, dass wir das tun? Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass unsere Worte ganz schön viel Macht haben. Vielen Dank. Unsere Worte haben ganz schön viel Macht und das gilt schon allein im ganz natürlichen Bereich. Ich denke mal, jeder von uns kann sich an Situationen erinnern aus dem eigenen Leben, als irgendjemand mal irgendwas über uns gesagt hat, was wir in dem Moment als echt verletzend empfunden haben oder vielleicht auch als total ermutigend. Und ich denke, wir haben auch Erinnerungen an Situationen, die vielleicht schon viele Jahre her sind und wo vielleicht sogar die Person, die das damals gesagt hat, selber das Gefühl hatte, so, naja, das ist eigentlich jetzt irgendwie eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Aber für uns war das in dem Moment was, was uns eben, wie gesagt, echt richtig verletzt hat oder einfach auch total ermutigt hat. Und wir erinnern uns da Jahre später noch dran. Und ich denke, uns allen ist auch klar, dass zum Beispiel Gerüchte oder üble Nachrede oder so echt auch die Macht haben, das Leben von Menschen zu zerstören. Sei es das Berufsleben, sei es, dass Menschen sogar in Selbstmord getrieben werden, einfach weil schlecht über sie geredet wird. Worte haben Macht. Und Paulus schreibt an die Epheser im Epheserbrief Kapitel 4, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Und ich denke, ja, wie gesagt, wir müssen uns dessen bewusst sein, im natürlichen Bereich haben Worte Macht. Und ich, so was ich mir für mein eigenes Leben wünsche, und ja, ich bin da an mir dran, ich arbeite an mir, aber zu sagen, ich will nicht nur ganz bewusst darauf verzichten, über Menschen schlecht zu reden, egal ob ich es ihnen ins Gesicht sage oder irgendwie hintenrum oder so, sondern ich möchte auch ganz bewusst Ausschau halten nach Gelegenheiten, wo ich sage, da kann ich mal was Gutes aussprechen über Menschen, da kann ich Menschen eine Ermutigung mit auf den Weg geben. Und das hat was damit zu tun, dass Worte schon allein eine ganz natürliche Macht haben. Der andere Aspekt ist, dass Worte auch eine Macht im übernatürlichen Bereich haben. Und ich sage das im Bewusstsein, dass es hier, was diesen Aspekt angeht, diese übernatürliche Macht von Worten, dass es da theologisch ein ganz, ganz breites Spektrum gibt. Das fängt an bei Leuten, die eigentlich diesen Gedanken weitgehend ablehnen, dass Worte irgendwie übernatürliche Macht haben. Und es geht dann hin zu Richtungen, die das ganz stark betonen, dass das so ist. Wie immer gilt auch hier, es kann und darf und muss einfach jeder so leben, wie das auch seiner Erkenntnis entspricht. Muss auch selber sagen, so wenn ich an diese beiden Extreme denke, wenn ich es mal so nenne, da gibt es auf beiden Seiten Dinge, mit denen ich selber jetzt auch nichts anfangen kann. Aber was ich schon denke, wenn ich so in die Bibel reingucke, dass ich dort Stellen finde, die für mich ganz stark darauf hindeuten, dass man diesen Gedanken, dass Worte übernatürliche Macht haben, nicht einfach so in Bausch und Bogen wegwischen sollte. Jesus sagt zum Beispiel mal an einer Stelle im Matthäusevangelium Kapitel 18, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Das ist eine ganz schön spannende Stelle. Was meint Jesus eigentlich damit, was er da sagt? Steht auch nicht unmittelbar im Zusammenhang mit Segen. Für mich ist es nur so ein Beispiel für einen ganz klaren Hinweis, dass wir unsere Worte ernst nehmen sollten. Dass wir nicht sagen sollten, ja, was wir sagen, sind ja nur Worte. Das ist natürlich nicht so, also im natürlichen Sinne nicht so. Das ist auch im übernatürlichen, im geistlichen Sinne nicht einfach so. Und über die Details könnte man jetzt mit Sicherheit trefflich streiten und wird auch trefflich gestritten. Aber wenn ich die Bibel ernst nehme, dann denke ich, sollte man sich zumindest mal darauf einigen können, Worte haben auch geistlich gesehen Macht. Und deshalb segnen wir zum Beispiel den Lukas am heutigen Tag, obwohl er altersbedingt, unterstelle ich jetzt einfach mal, nichts mitgekriegt hat, was ihn jetzt irgendwie auf natürlichem Wege ermutigen würde oder so. Das ist vielleicht, wenn ihm mal die Eltern in ein paar Jahren erzählen, was man alles über ihn ausgesprochen hat, oder hoffentlich, wenn er die Karte liest oder vorgelesen kriegt, dass er ermutigt ist, aber viel mitgekriegt haben wird er nicht. Trotzdem ist es uns wichtig, ihn zu segnen, weil da auch eine übernatürliche Kraft drin steckt. Und wegen dieser übernatürlichen Kraft segnen wir zum Beispiel auch die Regierung. Ich meine, jetzt ist ja, muss ich offen gestehen, nicht so, dass die Bundeskanzlerin hier jeden Freitag zum Gemeindegebet vorbeikommt. Trotzdem segnen wir sie immer wieder, einfach weil wir glauben, da steckt auch eine Kraft drin, dass wir das tun. Am Rande bemerkt, wenn ich jetzt sage, wir segnen die Regierung, Regierung zu segnen ist nicht gleichbedeutend mit politischer Zustimmung, sondern auch hier geht es einfach darum, Gutes auszusprechen. Ich kann auch Gutes über Menschen aussprechen, mit denen ich überhaupt gar nicht einverstanden bin, mit deren Politik ich nicht einverstanden bin. Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich segne die Person mit Weisheit, mit Erkenntnis. Das fällt dann besonders leicht, wenn ich bei Leuten das Gefühl habe, es mangelt ihnen an Weisheit oder Erkenntnis. Oder ich kann auch einfach sagen, hey Jesus, dein Wille geschehe für die Person. Und ich habe einfach den vollen Glauben, dass Jesus mit jedem Menschen gute Pläne hat. Und in dem Sinne ist es kein Sarkasmus, so nach dem Motto, lass doch den bald mal sterben, dass wir ihn los sind oder sowas, sondern wirklich, wenn ich sage, Jesus, dein Wille geschehe, dann glaube ich wirklich, es geht darum, dem Menschen das Beste zu wünschen, was ihm überhaupt passieren kann. Und so verstehe ich das auch, wenn Paulus im 1. Timotheusbrief schreibt, ihr sollt für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Auch ein ganz interessanter Zusammenhang, ihr sollt beten, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Also es liegt auch in unserem eigenen Interesse, unsere Regierung zu segnen. Aber wie gesagt, dieses ganze Thema Beten für die Regierung ist jetzt nur so ein Nebenaspekt. Eigentlich geht es mir ja darum zu sagen, unsere Worte haben Macht im Natürlichen wie im Übernatürlichen. Und deshalb haben wir als Nachfolger von Jesus den Auftrag, Menschen zu segnen. Erstmal unabhängig davon, ob die Leute, die wir da segnen, das irgendwie persönlich zu hören bekommen, ob sie das verstehen, wie jetzt zum Beispiel bei einem kleinen Kind, weil es eben diese Macht hat. Das Neue Testament geht sogar so weit zu sagen, macht diesen Segen nicht davon abhängig, ob diese Person jemand ist, mit denen ihr gut klarkommt, die euch Gutes möchte, oder ob das vielleicht sogar jemand ist, der euch ganz vorsätzlich Schaden zufügen möchte. Ich möchte einfach mal so ein paar Stellen in der Richtung vorlesen, weil es auch nochmal so unterstreicht, das ist jetzt nicht mal irgendwie so ein obskurer Vers am Rande, wo es heißt, segnet die, die euch Schlechtes wollen, sondern ja, das meint das Neue Testament richtig ernst. So schreibt zum Beispiel Petrus im 1. Petrusbrief, vergeltet Böses nicht mit Bösem, werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Paulus schreibt im Römerbrief, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Und Jesus selber sagt im Lukas-Evangelium, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Ganz schön herausfordernd, wenn man sich so wirklich, ich meine, wir sind ja Gott sei Dank in einem Land, wo es so das Thema Verfolgung für uns jetzt nicht so die große Rolle spielt, aber ich glaube, jeder von uns kann sich eben auch an Situationen erinnern, wo es Menschen gab, die einfach, die wirklich nicht gut mit uns gemeint haben. Und Jesus sagt uns hier, liebt die, segnet sie, betet für sie. Und Petrus sagt so, naja, genau das verlangt Gott von euch. Aber er sagt auch, Gott wird euch dafür segnen. Und jetzt wiederum, wenn wir Menschen segnen, wenn wir Menschen lieben, die uns was Schlechtes wollen, dann heißt das nicht, dass wir ihnen zustimmen, dass wir das gut finden, was sie da tun. Das heißt auch nicht, dass wir irgendwie alles mit uns machen lassen, was Menschen uns antun wollen. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen wir Christen sogar dazu berufen sind, wirklich aufzustehen und Einspruch einzulegen. So das naheliegende Extrembeispiel sind so Situationen wie das Dritte Reich. Aber es gibt auch ganz viele Alltagssituationen, wenn wir zum Beispiel mitkriegen, dass keine Ahnung, ein Kollege ungerecht behandelt wird oder dass irgendwie ein Obdachloser in der Straßenbahn vom Kontrolleur schlecht behandelt wird oder so, wo wir wirklich als Christen die Berufung haben, aufzustehen und zu sagen, das gefällt uns nicht, wir wünschen uns, dass es anders läuft. Aber die entscheidende Frage ist, welche Herzenshaltung haben wir dabei gegenüber den Menschen, die sozusagen für dieses Verhalten verantwortlich sind? Reagieren wir dort mit Hass? Sagen wir, das sind unsere Feinde? Oder können wir wirklich sagen, ich wünsche diesem Menschen ganz persönlich das Beste, so sehr mich sein Verhalten auch ärgert, verletzt, herausfordert. Also Fazit bis hierher. Segen in Form von persönlichem Zuspruch, in Form von Gebet, hat ganz genauso eine Berechtigung wie Segen in Form von praktischen Taten, weil erstens mal Worte eine ganz natürliche Macht haben. Wir können Menschen mit Worten ermutigen, wir können Menschen Hoffnung machen mit Worten. Worte können Menschen Würde geben. Aber der zweite Grund ist auch, dass Worte eben eine übernatürliche Macht haben. Und das muss man jetzt auf der einen Seite irgendwie nicht überbetonen, diese übernatürliche Macht, ist meine Meinung. Aber auf der anderen Seite sollte man das auch nicht einfach irgendwie wegwischen und ignorieren, dass es so ist. Dafür gibt es einfach zu viele Bibelstellen, die wirklich uns in diese Richtung deuten. Und ich möchte so einen letzten Gedanken noch loswerden in dieser Predigt im Zusammenhang mit dieser übernatürlichen Macht von Worten. Segensworte sind keine Zaubersprüche. Am Ende ist immer Gott die Quelle des Segens und Gott tut oder lässt, was immer Gott tun oder lassen möchte. Das bedeutet, natürlich kann ich jetzt durchaus hergehen und sagen, ich segne dich mit 6 Richtigen im Lotto und dass Gott dich irgendwie ein Topmodel finden lässt und dass du ein Haus am Mittelmeer hast und irgendwie im Geld schwimmst. Das ist schön, aber ob das dann am Ende passiert oder nicht passiert, ist immer noch die souveräne Entscheidung von Gott. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Segensworte die Macht haben, Dinge freizusetzen, die Gott vorbereitet hat. Und vielleicht geht es dir jetzt so, dass du sagst so, naja, das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt oder konstruiert. Aber lass mich das so am Beispiel verdeutlichen von den ganz praktischen Dingen, die wir tun können, um jemanden zu segnen. Ich kann mich erinnern, dass uns, also Gott mal uns, der Christina und mir, vor einiger Zeit einen unerwarteten Geldsegen hat zukommen lassen. Das war jetzt irgendwie kein riesiges Vermögen, aber es war auch nicht gerade nichts. Haben wir uns sehr gefreut. Und gleichzeitig hatten wir zu der Zeit einen Menschen im Bekanntenkreis, von dem wir wussten, dass der ganz schön Geldsorgen hat. Also bis dahin einfach zu sagen, wir müssen mal gucken, wie wir irgendwie am nächsten Tag oder für die nächste Woche einkaufen können. Und Gott hat uns es dann in der Situation aufs Herz gelegt, einfach diesem Menschen einen Teil dieses Geldes, mit dem wir gesegnet worden sind, anonym zukommen zu lassen und damit auch einfach diesen Menschen zu segnen. Und für uns war das wirklich so vom Gefühl her, das ist es nicht so, naja, wir tun jetzt irgendwas Tolles für den, sondern Gott hat uns Segen gegeben, den wir nicht verdient hatten, für den wir nichts getan hatten, den wir auch nicht jetzt irgendwie zwingend gebraucht hätten, um über die Runden zu kommen. Und deswegen war es uns wichtig, ein Stück Segen einfach weiterzugeben. Gott segnet uns, damit wir ein Segen für andere sein können. Und worauf ich raus will, ist, dass es im praktischen Bereich eigentlich immer so ist, dass Gott Menschen gebraucht, um Segen freizusetzen. Ob das jetzt das Thema Geld ist, ob das das Thema Gastfreundschaft ist, ob das das Thema ist, dass man anderen Menschen Zeit schenkt, Kraft schenkt, dass man ihnen irgendwie ganz praktisch hilft, Hausaufgaben, Nachhilfe, was auch immer. Immer wieder gebraucht Gott Menschen, um Segen freizusetzen. Und in einem sehr realen Sinn macht sich Gott dort immer wieder davon abhängig, dass es einfach Menschen gibt, die bereit sind, genau das zu tun. Es gibt eine Geschichte von John Wimber, das ist so der Gründervater der Vineyard-Bewegung, die habe ich, glaube ich, schon 2-3 Mal erzählt, weil ich die so super finde, deswegen erzähle ich sie jetzt euch auch ein 4. Mal. Da gab es eine Situation in seiner Gemeinde in den Vereinigten Staaten, dass ein Mann relativ kurzfristig obdachlos geworden ist. Das kann ja in den USA manchmal auch recht schnell gehen. Und der saß im Gottesdienst und sein Sitznachbar hat es eben mitgekriegt, dass er gerade momentan nirgendwo einen Platz hat, wo er irgendwie mit einem Dach über dem Kopf schlafen kann. Und der Sitznachbar, die kannten sich wohl nicht sehr gut, aber er hat dann gesagt, naja gut, komm, dann schläfst du einfach bei mir auf dem Sofa und irgendwie kriegen wir es dann schon hin. Und der hat dann dort, keine Ahnung, 2-3 Wochen gepennt bei dem und hat dann aber glücklicherweise auch wieder irgendwie Tritt gefasst und ja, ist dann selber irgendwie wieder, hat Arbeit gekriegt, konnte sich eine Wohnung mieten. Und dann ist dieser Gastgeber dann hinterher zu John Wimber hingegangen und hat gesagt, zum Gemeindeleiter, und hat gesagt, weißt du, John, ich finde, das wäre eigentlich die Aufgabe der Gemeinde gewesen, sich um diesen Mann zu kümmern. Und John hat zu ihm gesagt, naja, hat sie doch. Gott gebraucht Menschen, um Segen freizusetzen und macht sich in einem sehr realen Sinne davon abhängig, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin bereit, mit dem, was ich habe, andere Menschen zu segnen, die Mangel haben. Und das Spannende ist, Gott ist immer wieder so, ja, wie soll man sagen, so leichtsinnig, so gutgläubig, so optimistisch, dass er sich in die gleiche Abhängigkeit begibt, wenn es um übernatürlichen Segen geht. Gott sucht Menschen, die bereit sind, andere Menschen zu segnen, indem sie für sie beten, indem sie Gutes über sie aussprechen, indem sie sie ermutigen, indem sie ihnen mit Worten Würde geben, Hoffnung geben, für Heilung beten. Und das Ziel dabei ist eben, nicht Zaubersprüche anzuwenden, sondern das freizusetzen, was Gott an Segen vorbereitet hat und wo er so optimistisch ist, zu sagen, ich warte auf einen Menschen, der das freisetzt, was ich vorbereitet habe. Und es bedeutet jetzt nicht, dass wenn irgendwie Gott keine Menschen findet, die dazu bereit sind, dass es dann auch keinen Segen geben kann. Ich glaube, Gott segnet uns auf ganz vielfältige Weise, viel mehr, als wir das oft mitkriegen. Ich glaube aber wirklich, dass es mit solchen Menschen, die diese Bereitschaft haben, mehr Segen gibt im Leben, als wenn Menschen eben nicht diese Bereitschaft haben, auch in Worten andere Menschen zu segnen. Einfach deswegen, weil Gott sich das zutiefst wünscht, mit uns Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist einfach sein Stil, wie er das tut. Und in diesem Sinne möchte ich uns wirklich zutiefst ermutigen, lasst uns andere Menschen ganz praktisch segnen, weil, so wie Jakobus sagt, Glaube ohne Taten ist auch irgendwo ein toter Glaube. Aber lasst uns auch wirklich einander segnen, indem wir füreinander beten, indem wir gute Dinge über uns aussprechen. Auch gerade hintenrum ist es eine wunderbare Gelegenheit, Menschen zu segnen, indem man hintenrum Gutes über sie ausspricht und nicht Schlechtes. Indem wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir uns Hoffnung machen, wo jemand hoffnungslos ist. Und all die Dinge, die man wirklich im Leben von Menschen bewegen kann mit guten Worten. Und eine Gelegenheit, das zu tun, ist die Segnungszeit, die wir jetzt gleich im Anschluss haben werden. Da würde ich auch schon mal die Christina und den Daniel nach vorne bitten. Genau, da ist der Daniel. Und ich möchte dich wirklich, genau, ich möchte zwei Gruppen von Leuten heute ganz besonders einladen. Zum einen möchte ich einfach Leute einladen, die sagen, ich kann mir vorstellen, einfach Segen weiterzugeben an jemanden, indem ich für ihn bete oder für sie bete, indem ich segne. Dann sei doch so gut und stell dich einfach zur Verfügung als Gegenüber für diejenigen, die einen Segen brauchen. Und umgekehrt, wenn du gerade in der Situation bist, dass du sagst, ja, eigentlich